Hey Leute, ich bin's wieder, euer Felix vom Felixbock.de und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Pixel-Stammtisch-Podcasts mit mir und dem
Marc.
Heute geht es um viele kleinere News im Newsflash und auch um ein paar größere News, unter anderem um HTC Vive, Origin Access, einen Ex-Ubisoft-Entwickler und. Das alles und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann! Bevor wir mit dem Newsflash anfangen, natürlich wie immer unser Disclaimer. Das ist Episode 20, kleines Jubiläum. Ja, kleines Jubiläum, kleinere Gruppe als sonst, denn der liebe Fabi ist nicht da, dem geht's leider nicht gut, der ist erkrankt. Sendet ihm eure Genesungswünsche, am besten per Post. Wir blenden mal ganz kurz, wir blenden seine Adresse ein, ja. Also wir haben jetzt hier so einen Zettel und wenn ihr den lesen könnt, dann könnt ihr ihm eure Genesungswünsche schicken in Form von Päckchen oder sonst was. Und ja, der ist heute leider nicht da, lässt aber ganz lieb grüßen und ist in der nächsten Episode hoffentlich wieder dabei. Also wenn nicht, wäre es echt schon schlimm. Aber wir beide rocken das Ding heute und deswegen fangen wir gleich mal an mit dem Newsflash und Awesome Games Done Quick.
Genau, diese haben 1,2 Millionen Euro für einen guten Zweck gesammelt, nämlich für Krebsvorsorge.
Sehr schön. Weiter geht es mit Call of Duty 2017, beziehungsweise dem Call of Duty, das 2017 rauskommen wird. Das wird wieder entwickelt von Sledgehammer Games und sie wollen sich auf Hyperrealismus fokussieren. Weiter geht es mit For Honor.
Genau, dort wurde bekannt gegeben, dass es eine Singleplayer-Kampagne bekommen soll.
Genau, weiter geht es mit Psychonauts 2. Dort ist das Crowdfunding abgeschlossen und das Ziel wurde sogar übertroffen, nämlich sie haben 3,8 Millionen Dollar eingesammelt. Weiter geht es mit Far Cry Primal.
Genau, dessen Dialog soll in Indogermanisch sein, allerdings wird es natürlich dann Untertitel in Deutsch und Englisch geben.
Ja, wäre auch blöd sonst. Weiter geht es mit David Gator, der war 17 Jahre Autor beim Entwickler BioWare, ist unter anderem verantwortlich für Dragon Age und große Teile von Knights of the Old Republic. Weiter geht es mit Black Desert Online.
Genau, dieses hat einen Release-Termin, nämlich am 3. März 2016.
Weiter geht es mit Star Wars Battlefront. Ja, es ist auf jeden Fall ein großer Verkaufserfolg geworden mit 13 Millionen Exemplaren. Weiter geht es mit Need for Speed Most Wanted.
Genau, dieses ist gerade kostenlos auf Origin verfügbar.
Genau, ihr müsst euch wahrscheinlich ein bisschen beeilen, vielleicht noch so eine Woche oder so. Heute ist der 4. Februar, an dem wir aufzeichnen, also haltet euch ran. Weiter geht es mit Batman Arkham Knight. Ja, das ist ja für den PC ganz schön verkorkst gewesen. Und jetzt hat Warner Bros. Angekündigt, dass das Ganze für Linux und Mac auch nicht mehr kommen wird. Wenn ihr es vorbestellt habt, aufpassen, ihr müsst selber einen Antrag auf Rückerstattung per Steam stellen, sonst bekommt ihr das Geld nicht zurück. Also aufpassen, die Schlingel sind da ganz schön gewitzt. Fangen wir an mit den richtigen News und Half-Life. Nein, es kommt leider kein Half-Life 3, beziehungsweise vorerst nicht. Wir warten alle, wie immer. Aber ein ganz wichtiger Mensch bei Valve hat das Half-Life-Team verlassen, nämlich Story-Autor Mark Laidlaw. Und die gehen jetzt getrennte Wege nach fast 19 Jahren beim Spieleentwickler und eben dem Steam-Betreiber Valve. Wird er jetzt nicht mehr dort bleiben. Und das ist auch erstmal ein großer Rückschritt für das vielleicht irgendwann mal kommende Half-Life 3, man weiß es ja nicht. Und ehrlich gesagt ist das so ein weiterer Schritt, der zeigt, dass bei Valve gerade nicht so alles so super rund läuft. Also man sieht es, Spiele, neues Zeug kommt da nicht wirklich, weil bei Half, die haben... Half? Das war jetzt eine Kombination aus Valve und Half-Life, ja, bei Half. Bei Valve ist es so, dass jeder eigentlich so machen darf, was er möchte und das ist ja eigentlich auch eine ganz coole Philosophie, aber wenn dann keiner Bock auf Half-Life hat und sich mal da so richtig ransetzt und mal ein Team geschaffen wird, wo eine Story kreiert wird, ist es halt auch ein bisschen schwierig. So machen dann halt die Leute irgendwie noch ihr Dota, ihr CSGO und es funktioniert auch alles, aber warum denn was anderes machen, wenn es auch so geht? Gerade auch mit Steam ruhen sie sich aus, also jetzt letztens erst dieser große Hacking-Skandal und was macht halt Valve? Die sagen so, ja,
ist ja nichts passiert.
Eben, dann können wir weitermachen. Und das ist ehrlich gesagt ein bisschen uncool, die ruhen sich da ganz schön auf ihrer großen Position aus. Schade, dass dieser Mensch jetzt gegangen ist, er sagt, es ist aus Altersgründen, er sagt, er würde nochmal für eine Half-Life-Story zurückkommen, dann als freier Schreiber. Wer weiß, also das sagt auch so ein bisschen aus, dass es bisher da wirklich nicht irgendwas gibt, woran gearbeitet wird. Was halt auch gerade für Fans ein bisschen traurig ist. Und ich finde da die Entwicklung bei Valve ehrlich gesagt nicht so schön.
Ja, sie sollten halt anfangen, mal irgendwas zu machen, statt sich nur auf ihren Lorbeeren auszuruhen.
Ja, genau. Vielleicht ist ja HTC Vive das nächste große Ding, weil kommt ja auch von Valve. Und das kann man nämlich ab dem 29. Februar vorbestellen, soll dann ab April im Handel erscheinen. Ja, jetzt gibt es natürlich auch Spekulationen, was kostet das Ding? Und da haben jetzt Börsenmakler aus Taiwan hervorgesagt, dass es wahrscheinlich wirklich realistisch ist, dass das ganze Set, was es dort geben wird, 1500 US-Dollar kosten wird, denn man bekommt ja diese Raumsensoren, die man im Raum anbringen muss. Man bekommt noch die ganz besonderen Controller, die es bei der Oculus ja auch geben wird, aber bisher eben nur den Xbox-Controller, den es dazu gibt. und dass das als Package einfach so viel mehr kann auch als Oculus, dass dort die 1500 US-Dollar realistisch sind. Boah, das wäre mal eine ganz schön krasse Ansage. Ich weiß nicht, ob sie damit dann irgendwie noch in den Markt reinkommen. Also Oculus ist ja schon mit seinen 599 US-Dollar schon weit oben angesiedelt. Ja. Aber dann 1500, das ist ja dann echt Nische, oder?
Ja, von das Problem, was ich sehe, ist, es würde ja im Endeffekt einen Computer oder irgendeine Konsole ersetzen. Wenn man so denkt, würde es ja gehen, weil die meisten Gaming-Computer kosten ja mittlerweile auch sehr viel.
Ja.
Aber es ist halt noch nicht in den Köpfen drin, weil das halt neu ist, dass es trotzdem nicht gleichwertig wie ein PC ist. Vor allem, weil du halt auch nicht weißt, ob da Spiele rauskommen, was für Spiele da rauskommen. Eben. Und 1500 US-Dollar, ich glaube fast, dass damit Oculus Rift erstmal einen Vorteil haben wird.
Auf jeden Fall. Und es gibt ja dann immer noch mal den Konkurrenten PlayStation VR, wo man auch nicht weiß, was damit sein wird, wie viel das kosten wird. Und wenn sie das halt im Bundle mit einer PS4 zusammen anbieten, haben sie da ehrlich gesagt schon einen recht großen Vorteil,
ja.
Weil die PS4 verkauft sich ja auch super. Und jetzt machen wir einfach mal einen kleinen Sprung, überspringen ein, zwei Themen, weil das ist nämlich eine super Überleitung zu dem schönen Thema Spielemarkt in Deutschland. Ja, was sind denn so die Verkaufszahlen? Wer von euch hat eine PS4 oder eine Xbox One? Wer von euch ist cool? Wer von euch gehört zur Minderheit? Ja, weil einfach, wir müssen jetzt die Minderheit auch einfach mal als uncool darstellen,
ja.
So wie man es halt macht als guter Deutscher. Die PS4 hat sich im Jahr 2015 in Deutschland 1,4 Millionen Mal verkauft und hat jetzt insgesamt, seitdem sie draußen ist in Deutschland, 2,8 Millionen verkaufte Einheiten. Das ist auf jeden Fall sehr bemerkenswert. Vom Prozentualzuwachs ist Microsoft dann mit der Xbox One gleich, hat aber nur 270.000 verkauft und ist insgesamt jetzt bei 600.000 Konsolen. Also wir haben 2,8 Millionen gegen 600.000. Die Wii U gibt es zwar schon ein Jahr länger als die Xbox One, aber selbst die ist mit 690.000 verkauften Geräten mehr verkauft als die Xbox One in Deutschland. Heißt, der Marktanteil verteilt sich so, dass die PS4 bei 68% liegt, die Xbox One bei knapp 15% und die Wii U bei 17%. Und das ist echt traurig für Microsoft. Weltweit ist es so, dass die PS4 einen Marktanteil von 52% hat. Da hat die Xbox One weltweit gesehen mehr mit 28,6%. Das ist doppelt so viel wie in Deutschland. Aber auf jeden Fall hat auch die PS4 doppelt so viel wie die Xbox One. Was echt krass ist, vor allem wenn man es weltweit sieht. Und da sind auch die US-Verkaufszahlen mit eingerechnet. Und in den USA war es bisher immer so, dass Xbox weit vor der PlayStation war, und das ist mittlerweile halt auch nicht mehr so. Es ist echt krass, wie sehr das PR-Desaster
am Anfang... Wenn es so heißen würde, dann würde es sich gut verkaufen.
Oh, nicht schlecht, Marc, nicht schlecht. Wie sehr dieses PR-Desaster sich bis heute noch auswirkt, es ist wirklich sehr, sehr überraschend. Was sagst du dazu? Hast du irgendwie... Ich weiß nicht, ich bin einfach noch so ein bisschen baff, dass es so krass ist.
Ja, also es war ja schon die ganze Zeit klar, dass die PlayStation einen Vorteil dort hat, aber dass es halt wirklich so krass ist und besonders, dass die Wii U in Deutschland häufiger verkauft ist, ist halt echt krass zu sehen, weil die Wii U nimmt halt sonst niemand als Plattform ernst, weil immer klar, wenn große Titel angekündigt werden, heißt es immer für alle Plattformen, aber da ist halt nie die Wii dabei.
Eben.
Und ja.
Da fällt die auf jeden Fall schon mal raus. Apropos große Titel. Wir haben auch hier die Top 10 der meistverkauften Spiele 2015, und zwar plattformübergreifend. Wir fangen mit Platz 10 an. Battlefield Hardline, nicht schlecht. Dann Star Wars Battlefront, Minecraft für Sony, Minecraft für Microsoft. Also das ist so der einzige Titel, der nicht plattformübergreifend drin steht. Dann Fallout 4, FIFA 15, The Witcher 3, Call of Duty Black Ops 3, GTA 5 und auf Platz 1 FIFA 16. Ja, da ist EA hier mit 4 Titeln vertreten. Auch mal Platz 1, 5, 9 und 10. Ich würde sagen, damit können sie sehr zufrieden sein.
Ja,
Minecraft aber auch. Also nach den PC-Verkaufszahlen, ich glaube, das sind über 20 Millionen Titel, die sie dort verkauft haben. Und wenn man weiß, ja gut, ja, jetzt, ich bin gerade von den Battlefront-Verkaufszahlen ausgegangen, weltweit die 13 Millionen, aber es werden natürlich in Deutschland sehr viel weniger sein. Aber trotzdem wird es eine Menge sein. Und dann trotzdem nochmal Platz 7 und 8. Also Mojang kann sich da glücklich schätzen, beziehungsweise jetzt Microsoft.
Wobei ich es trotzdem sehr überraschend finde, weil das Spiel ist halt jetzt echt schon lange draußen.
Das Lustige ist, dass sich Minecraft wahrscheinlich öfter verkauft hat als die Xbox One. Und ja, das merkt Microsoft halt auch.
Ja.
Ja, bittere Geschichte für Microsoft. Mal sehen, wie es dort weitergeht. Apropos EA, 4 Titel hier drin. und sie machen weiter. Also EA ist gerade auf einem guten Weg und sie haben auch gesagt, dass sie so ein bisschen was machen wollen am Vertrauen der PC-Spieler. Sie wollen das Vertrauen nämlich zurückgewinnen. Und wie sie das machen wollen, ist ganz klar. Sie haben jetzt in letzter Zeit ihre Great Game Guarantee aufs Haus, wie zum Beispiel Need for Speed Most Wanted, was sie jetzt wieder gratis gibt. Da war auch schon Battlefield 3 dabei. Und das sind echt schon nicht schlechte Titel. Ja. Und eben jetzt ganz neu Origin Access. Und das gab es bisher nur auf der Xbox One. Da haben wir bei der E3, beim E3-Podcast haben wir drüber geredet, dass das ein ganz schön cooles Angebot ist. Schade, dass es Xbox One exklusiv ist. Ja, das ist jetzt vorbei. Das gibt es nämlich jetzt auch für den PC. Was bietet euch denn Origin Access? Für eine Monatsgebühr von 3,99 € habt ihr jetzt zum Start 15 Spiele zur Auswahl, die ihr spielen könnt. Nämlich unter anderem Battlefield 4, Die Sims 3, Dragon Age Inquisition oder This War of Mine. Und da sind ein paar echt coole Sachen dabei. Ihr könnt zum Beispiel jetzt auch von Unravel, diesem super tollen Puzzle-Plattformer, den wir schon auf der Gamescom angespielt haben, könnt ihr jetzt die ersten beiden Level anspielen und das 5 Tage vor Release. Und sonst bekommt ihr auch 10% Rabatt auf alles, was ihr bei Origin kaufen könnt, DLCs oder Vollpreistitel. Und ehrlich gesagt ist das echt ziemlich cool, was sie da machen. Und wie gesagt, Valve muss sich da mal irgendwie immer ranhalten demnächst, weil solche Angebote sind wirklich attraktiv und auch Origin an sich als Dienst funktioniert, finde ich, zurzeit besser als Steam und sieht besser aus als Steam. Ja,
das definitiv.
Diese aufs Haus Sachen sind super. Du hast dieses Zurückgeben hast du schon sehr viel länger. Es ist echt gut, was EA da mittlerweile anbietet
mit Origin. Vor allem ist es auch bugfrei, meiner Meinung nach.
Oh ja. Also, was hältst du von diesem Angebot? Wirst du es dir mal anschauen?
Ich werde es mir wahrscheinlich tatsächlich wirklich anschauen, weil Dragon Age Inquisition hatte ich ja schon mal eine Zeit lang im Auge. Und bevor ich es mir dann kaufe, dann hole ich mir einen Monat Origin Access. Und werde es dann einfach einen Monat mal durchspielen.
Ja, klar. Und es, also 3,99 €, da kann man echt nicht sagen. Das ist die Hälfte von Netflix.
Ja.
Ja, eben. Also, ehrlich gesagt, eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Dann kommen wir zu einer weiteren coolen Sache, wie ich finde. In Norwegen hat eine weiterführende Schule, das kann ich jetzt nicht aussprechen, ich bin leider des Norwegischen nicht mächtig, sie bietet ab August 30 Schülern die Möglichkeit, das Fach E-Sport für 5 Stunden die Woche zu belegen. Denn sie sagen, ja, wir haben ja schon die Fächer Fußball und Handball und das ist nur eine logische Konsequenz, wenn wir jetzt auch E-Sport anbieten. Ja, why not? Ziemlich coole Sache. Es wird Spiele geben wie Counter-Strike Global Offensive, Dota 2 und League of Legends. Ja, bei Counter-Strike, das Fach ist dann vielleicht ab 18, ich weiß es nicht, das wird vielleicht etwas problematisch. Aber ich weiß ja nicht, wie das da mit der OSK ist in Norwegen, ob das nochmal anders geregelt ist. Bestimmt hat auch jeder sein eigenes Ding. Aber ehrlich gesagt finde ich das ziemlich cool. Es wird auch nicht nur gezockt, es soll auch Konzentration geübt werden und körperliche Trainingseinheiten sollen stattfinden, also so Reaktionsvermögen und so weiter. Und es soll praktische und theoretische Tests geben. Ey, also als Test LOL-Spiel zu machen, muss schon ziemlich geil sein, um ehrlich. Also ich hätte da, glaube ich, mitgemacht. Und du?
Ich glaube ich auch.
Also ist jetzt gerade keins von den Spielen mein Highlight, aber ganz ehrlich, 5 Stunden die Woche E-Sports anstatt irgendwie einen anderen Sport. Ja, why not?
Sofort.
Sofort. Ja, da hätte niemand von uns Nein gesagt. Ich glaube, der Fabi wäre da auf jeden Fall dabei gewesen.
Ja.
Aber der ist ja auch eh schon so gut in der Schule. Braucht er ja nicht. So, dann geht es weiter mit YouTube. Da gab es nämlich jetzt in letzter Zeit auch wieder Aufruhr. Das konnten wir alles nicht covern, weil wir einfach keine Episode hatten vor 2 Wochen. Aber Sony hat versucht, sich den Ausdruck Let's Play als geschützte Marke eintragen zu lassen, was natürlich nicht so cool ist. Wurde vom Patentamt auch abgelehnt, aber höchstwahrscheinlich wird Sony das nochmal anfechten. Da haben sich jetzt aber schon mal im Vorhinein die Kanzlei MacArthur mit mehreren Anwälten zusammengeschlossen und erklärt, warum das ein geläufiger Begriff des alltäglichen Sprachgebrauchs ist und warum der bitte nicht patentiert werden sollte. Und das ist auch, ehrlich gesagt, ziemlich cool, denn das wäre das schon sehr dreist, sich sowas patentieren zu lassen. Stell dir mal vor, was dann auf YouTube los wäre, wenn Let's Play nicht mehr benutzt werden dürfte. Komplette Kategorien, Namen müssten sich verändern, jeder müsste was Neues sich einfallen lassen.
Gameplay, Walkthrough.
Ja, eben. Nicht jeder ist so kreativ wie du, Marc. Ja, ist auf jeden Fall nicht so cool von Sony. Ja. Weiter geht es jetzt mit einem ganz anderen Thema. Es geht um einen Ex-Ubisoft-Entwickler, nämlich Maxime Boudreau, keine Ahnung, mein Französisch war noch nie super. Er behauptet, es ist unbefriedigend, an einem AAA-Titel zu arbeiten. Und warum das Ganze so ist, das erklärt in einem wunderbaren, schönen, langen Blog-Eintrag, den wir euch hier jetzt nicht vorlesen wollen, aber sehr gerne mal verlinken. Also, wenn ihr da reinlesen wollt, macht es doch mal. Geht einfach auf pixelstammtisch.de, Folge 20. Ja, wir haben hier gerade Folge 20, die Jubiläumsfolge. Ihr bekommt eine ganz normale Folge, aber wir schreiben Jubiläum drüber. Sehr viel besser als alle anderen Folgen. Und diesen tollen Blog-Eintrag bekommt ihr auch. Einfach auf den Link klicken und dann findet ihr das Ganze. So, jetzt darfst du mal ganz kurz zusammenfassen, was hier passiert ist. Es geht nämlich um sehr dumme Jugendliche. Dein Thema, Marc.
Dankeschön.
Ja, fangen wir an. Was ist denn dort passiert?
Und zwar FIFA 16 hat ja dieses
Ultimate
Team. Wo man Echtgeld ausgeben kann. Und dort hat scheinbar jetzt der Sohn eines Vaters,
ja, schön,
hat scheinbar 8000 US-Dollar bei Mikrotransaktionen für dieses Ultimate Team ausgegeben.
Genau, weil man kann da Packs kaufen, wo Spieler drin sind, oder sich Münzen kaufen, mit denen man sich Packs kaufen kann, oder sich Münzen kaufen, mit denen man Spielmodi spielen kann, worüber ich mich ja schon beschwert hatte. Aber das hat er halt alles gemacht.
Genau, und jetzt hat der Vater allerdings, beziehungsweise EA hat ihnen dieses Geld zurückerstattet.
Nee, nicht mal EA. Das ist ja das Krasse. Das war Microsoft.
Microsoft.
Ah, Microsoft hat, obwohl das Spiel von EA ist, weil das eben über die Xbox gekauft hat. Ja, sehr verrückte Geschichte. Seine Rechtfertigung ist sehr schön. Möchtest du es hier mal vorlesen, Marc?
Ja, genau. Also ich zitiere, er dachte, dass es eine einmalige Gebühr für das Spielen wäre. Ihm geht es jetzt genauso schlecht wie mir, weil er einfach zu keinem Zeitpunkt glaubte, dass er für jede Transaktion aufs Neue bezahlen müsse.
Offensichtlich ein Statement des Vaters, aber also komm schon, mit 17, so dumm ist doch niemand. Wenn da steht, hier 99 Euro, kaufe 12.000 Punkte. Ja, einmalige Transaktion, okay. Wenn ich halt nochmal drauf drücke, zahle ich halt nochmal 99 Euro. Das ist doch ziemlich logisch. Aber fucking 8.000 US-Dollar. Ja, also, dass Microsoft das zurückzahlt, verstehe ich eigentlich nicht so ganz.
Ja, ist ja nicht ihr Problem.
Echt nicht. Das ist einfach ein sehr, sehr dummer Junge. Also, Microsoft ist zwar nett, aber hättet ihr ehrlich gesagt nicht machen müssen. Das hat er dann auch verdient, wenn man so doof ist, dann ist das auch okay. So, dann geht es jetzt um den Game Designer Cliff Bleszinski. Der hat nämlich mal darüber geredet, wie viel es denn kostet, so einen Shooter zu machen, beziehungsweise wie viel Kosten denn so ein Singleplayer-Teil verschwendet. Wir haben ja hier schon recht oft die Diskussion gehabt, sollte ein Shooter Singleplayer haben oder nicht und zu welchem Wert sollte es aufgeopfert werden und so weiter. Und das ist auch eine andauernde Diskussion und er sagt jetzt eben, dass bei einem Shooter die Kampagne bzw. der Singleplayer-Modus 75% des gesamten Budgets einnimmt. Normalerweise bei Call of Duty vielleicht eher nicht, hast du vorhin so schön gesagt. Und er sagt, die meisten Leute spielen es dann am Wochenende durch und widmen sich dann dem Mehrspieler-Modus. Ja, also seiner Meinung nach ist das wahrscheinlich unnötig. Wie gesagt, ich bin immer noch anderer Meinung, weil du spielst es vielleicht an einem Wochenende durch, so wie ich Bioshock Infinite, aber wie lange ich mich einfach damit beschäftigt habe. Ich habe letztens, gibt es so schön auf YouTube, Bioshock The Movie, wo alle wichtigen Szenen und alle Cutscenes zusammengeschnitten wurden, damit du das Ganze nochmal nachvollziehen kannst, sind halt 4 Stunden, habe ich mir halt wirklich angeschaut, weil ich ehrlich gesagt nicht so ein Freund des Shooters bin und keinen Bock hatte, es nochmal zu spielen, aber mich die Story so gefesselt hat und sie mich auch immer noch beschäftigt, dass ich mich nochmal damit beschäftigen wollte. Und es wird halt beim Multiplayer nicht passieren. Da denkst du dir halt, okay, ich sollte mal diese Waffe freischalten. Machst du das und kannst du dann noch spielen. Aber im Nachhinein gesehen, du wirst nie 10 Jahre später nochmal draufschauen und sagen, oh, hätte ich doch jetzt nochmal dieses Multiplayer-Erlebnis. Und selbst wenn du das denkst, kannst du es ja nicht haben, weil die Server meistens abgeschaltet sind, was halt beim Einzelspieler eigentlich anders ist. Meine Meinung, dazu habe ich ja schon oft gesagt, was hältst du denn davon, Marc?
Ich finde, das Ganze ist so eine Sache der Perspektive, weil es kommt drauf an, was für eine Kundschaft du ansprechen möchtest, also was für eine Art von Spieler man ansprechen möchte. Weil es gibt viele, die wollen halt einfach nur gegen andere Spieler spielen, weil viele finden, dass gegen die KI zu spielen jetzt nicht so viel Spaß macht. Und für die würde es ja reichen, wenn sie Multiplayer hätten. Deswegen finde ich es auch eigentlich okay, wenn Call of Duty oder Battlefield nur Multiplayer haben oder hätten. Von mir aus könnten sie auch den Singleplayer komplett weglassen, weil der ist halt wirklich unnötig. Ganz ehrlich, der hat weder eine gute Story, noch ist er sonst irgendwie gut umgesetzt. Also da könnten sich das Budget sparen. Allerdings, wenn man halt sich entscheidet, eine Story zu machen, dann sollte man meiner Meinung nach versuchen, was Gutes zu machen. Auch wenn es ein Shooter ist. Und dann, finde ich, lohnt sich schon, da einen großen Teil des Geldes reinzustecken.
Ja, da bin ich sehr auf deiner Seite. Dann kommen wir zum letzten Thema der News. Und zwar mein Herzensthema. Es geht um Hearthstone. Ja, ich bin immer noch mit Freude dabei, aber ja, könnte mal so einen frischen Anstrich vertragen, dieses nette Spiel. Natürlich geht es um das Sammelkartenspiel, das Online-Digital-Sammelkartenspiel von Blizzard. Und Trommelwirbel hier einfüg, es wird einen neuen Spielmodus geben, beziehungsweise sie werden etwas verändern. Oft in letzter Zeit kam die Diskussion auf, ja, neue Spieler werden ganz schön krass Probleme haben, dort irgendwie kompetitiv überhaupt noch reinzukommen, weil der Kartenpool mittlerweile doch recht groß ist. Und erstmal noch vorab, es gibt endlich 18 Deckslots anstatt 19, heißt, man hat mehr Platz, um seine Decks zu erstellen. Ich verstehe immer noch nicht, warum es nicht unbegrenzt ist, aber ey, immerhin wird es das jetzt demnächst geben. Thank God. Und es wird demnächst einen neuen Spielmodus geben namens Standard und einen namens Wild. Bisher gibt es Casual und Ranked, wenn man normal spielen möchte und jetzt nicht irgendwie sowas wie Arena oder Tavern Brawl spielen möchte. Also wenn ich mir ein Deck selber erstellen möchte und damit gegen andere Spieler spielen möchte, um zu gewinnen. Im Casual kann ich einfach spielen, da gibt es keine Bewertung, nichts. Da werde ich wild gegen irgendwelche Gegner gewürfelt, passt. Im Ranked-Modus ist es so, dass ich mit Leuten gematcht werde, die den gleichen Rang haben wie ich, und ich kann mich eben hocharbeiten bis zu Legend, was ich zum Beispiel jetzt auch schon ein paar Mal geschafft habe. Und da geht es dann darum, auch das trifft man dann auf höheren Rängen oder beziehungsweise bei Hearthstone niedrigeren Rängen bessere Spieler, und das ist sehr kompetitiv. Jetzt ist aber das Problem, wenn man als neuer Spieler anfängt und kompetitiv einsteigen möchte, ist der Carpool mittlerweile echt groß. Und was es dort jetzt geben wird, ist der Standard-Modus. Denn der wird nur die Karten aus den letzten 2 Jahren zulassen. Das heißt, wenn das jetzt startet, wird es so sein, dass das Classic-Set und das Basic-Set, die werden immer dabei sein im Standard-Modus, aber sonst nur die neueren Kartensets. Egal ob Adventure oder einfach nur so Kartenset, das veröffentlicht wurde. Im Standard-Modus, wenn der jetzt rauskommt, heißt das, Goblins vs. Gnomes und Naxxramas nicht mehr dabei sind. Heißt, wenn ich im Standard-Modus spiele, im Ranked-Standard-Modus, weil es ist immer noch ein Ranked-Format, sind Karten wie zum Beispiel Dr. Boom oder Pilot the Shredder oder so nicht mehr dabei, einfach weil sie dann aus diesen Sets raus sind. Heißt, wenn ich jetzt neuer Spieler bin und ich möchte kompetitiv einsteigen, muss ich mir nicht mehr die ganz alten Karten holen, sondern kann mich mit den neueren Packs beschäftigen. Und wenn ich da mal drin bin, dann werde ich eh die ganz neueren kaufen, wenn es dann Format sozusagen weitergeht, weil es sich ja immer wieder verschiebt. Und dann gibt es noch den Wild-Modus. Und dort sind einfach alle Karten gültig. Also alle Karten, die es je geben wird, sind im Wild-Modus gültig und können in Decks gepackt werden. Das ist einfach für die Leute, die es von Anfang an haben oder die einfach irgendwann so tief im Spiel drin sind, dass sie das auch haben möchten. Allerdings gibt es jetzt ein Problem. Die Abenteuer oder die Kartensets, die nicht mehr im Standardmodus verfügbar sind, beziehungsweise nicht mehr gespielt werden können, die sind auch nicht mehr verfügbar zu kaufen. Heißt, Naxxramas, das Singleplayer-Abenteuer, könnt ihr nicht mehr spielen oder ihr könnt keine Kartenpacks mehr kaufen von Goblins vs. Gnomes. Allerdings könnt ihr jetzt zum Beispiel bei den Abenteuerkarten, was vorher nicht ging, könnt ihr sie jetzt entzaubern oder auch herstellen. Das hat vorher nicht funktioniert. Aber um Staub zu generieren, das kostet, wenn man es rein geldtechnisch betrachtet, noch mehr, als sich Packs zu kaufen oder das Abenteuer zu spielen. Also in den Wild-Modus zu kommen, wird für neue Spieler sehr viel schwieriger. Die Lösung finde ich ehrlich gesagt nicht ganz so gut, aber rein kompetitiv gesehen ist der Standardmodus echt eine gute Sache, vor allen Dingen, weil der Standardmodus dann auch auf Turnieren und so weiter benutzt wird. Heißt, man schreckt neue Spieler dadurch nicht so ab, wenn die auch das Ziel haben, kompetitiv dort einzusteigen. Und insgesamt finde ich das eine gute Sache. Und es erinnert natürlich sehr an Magic und so weiter, aber ich finde, jetzt ist langsam die Zeit dafür reif und finde sehr gut, dass Blizzard das macht. Du als Nicht-Hearthstone-Spieler oder als nicht-aktiver Hearthstone-Spieler, der so ein bisschen was davon mitbekommt, was hältst du von der ganzen Sache?
Ich finde es, wie gesagt, ich finde es sehr interessant. Der Wild-Modus wäre für mich jetzt zum Beispiel komplett uninteressant, weil ich einfach kaum Karten habe. Aber der Standard-Modus, man kann sich ja, soweit ich das noch erinnere, gezielt für Expansions-Packs holen.
Genau, also die Packs kann man immer einzeln kaufen.
Dadurch wird es halt tatsächlich wirklich einfacher und ja.
Ist ein guter Schritt.
Ich finde es gut.
Ja, das war's dann auch schon mit den News. Kommen wir direkt zum nächsten Thema. Unsere Spiele der Woche. Und da habe ich, wenn ich ja gerade schon drüber rede, Hearthstone drin. Und ja, ich bin Legend geworden im Januar jetzt, schöne Sache, hat Spaß gemacht, kann man mal wieder machen. So, dann habe ich mal wieder Rocket League ab und zu gespielt, ist immer noch super. Jetzt aber mal ein neuer Titel bei mir. Ich habe mir gedacht, wie wäre es mal wieder, ein Singleplayer-Spiel zu spielen mit so ein bisschen Story, aber auch so Gameplay, das Spaß macht. Und habe mir dann Batman Arkham Knight für den PC gespielt, hat nicht funktioniert, ja, End Story. Haha, nein, Spaß. Ich habe es mir natürlich für meine PS4 geholt, die ich ja mittlerweile besitze. Habe es gebraucht, recht günstig erstanden und habe die ersten 2 Stunden bisher nur gespielt. Die sind spaßig. Ganz ehrlich, das Gleiten ist echt geil. Also glaub wenn du da ja als Batman rumgleitest, boah, verdammt sieht dieses Spiel gut aus. Ein schönes Spiel, muss man mal sagen. Also auch von der Story her habe ich jetzt noch nicht so viel mitbekommen, aber es ist verdammt schön. Die Welt ist halt ultra riesig. Man merkt, dass es Open World ist, weil bei Batman, das ist ja sozusagen das letzte dieser Batman-Spielereihe, und sie haben es immer so ein bisschen größer gemacht, ja. Und Batman Arkham Knight hast du jetzt sozusagen komplett Gotham. Und das ist wow. Und du kannst halt wirklich auch fast überall hin. Was jetzt neu ist, ist das Batmobil. Damit hatte ich jetzt auch schon 1-2 Missionen und es gibt auch extra Missionen, wo du dann damit umgehen lernst. Puh, ich weiß noch nicht so ganz, ob mir das über das ganze Spiel gefallen wird, weil es ist jetzt halt nicht so, dass du das spielst und denkst, ja geil, jetzt cruise ich hier mit dem Ding rum, weil es fährt sich halt so ein bisschen, als würdest du schweben. Weil das Ding ist halt so krass einfach. Du fährst damit rum, fährst um Kurven, driftest halt, fährst irgendwo gegen, ist egal, das Ding geht nicht kaputt, ja. Du wirst angegriffen von irgendwelchen Panzern und dann gehst du in den Panzermodus und schießt mit deinen fetteren Waffen drauf. Das lässt sich auch alles machen, da haben sie ein paar coole Mechaniken mit Ausweichen und so weiter. Aber im Großen und Ganzen ist das Ding doch schon sehr stark. Und das Fahren an sich macht jetzt nicht so ultra viel Spaß. Ich weiß nicht, wie es übers Spiel verteilt sein wird, aber allein schon wegen dem Gleiten und dem Batarang werfen und dem... Oh, die Kampfmechanik, es wurde ja immer gelobt für dieses Free-Flow-Kampfsystem. Jetzt weiß ich endlich mal, wie geil das ist. Also ich habe ja zum Beispiel auch in letzter Zeit mal bei einem Kumpel Assassin's Creed Unity oder sowas gespielt gehabt. Assassin's Creed Kampfmechanik hat mir einfach noch nie so gefallen, auch beim Zweier schon nicht. Das ist immer dieses Anschleichen und es sind einfach immer die gleichen Moves. Aber bei Batman, dieses Free-Flow-Kampfsystem, es fühlt sich halt wirklich an. Okay, jetzt gebe ich dem eins in die Fresse. Und währenddessen mache ich schon den Move, um mit dem Ellbogen dem anderen eins in die Fresse zu geben. Und dann kicke ich dem anderen weg. Und es ist einfach so, es fühlt sich wirklich einfach so schön flüssig an. Und macht echt Spaß und man kann da super Kombos draus machen. Es ist aber auch einfach. Also es ist nicht so, fuck, wie komme ich da jetzt rein? Aber man wird halt so krass besser damit. Und man merkt jetzt schon, dass das Spiel einfach eine... wirklich, also sehr, sehr viel Inhalt bietet und ich bin mal gespannt, ja, wie sehr es mich da reinzieht und ob die Story das dann auch versprechen kann, was denn die Welt bisher so bietet. Also Batman Arkham Knight, ich bin gespannt und werde euch in nächster Zeit auf jeden Fall darüber berichten. So, Marc, du hast auch 3 Spiele. Fang doch mal mit deinem ersten Spiel an.
Genau, ich habe mal wieder in WoW reingeschaut.
Oh, Nerd. Richtig ein Nerd, was soll das denn?
Nein. Hab ich tatsächlich durchgerungen, die Abonnementkosten zu bezahlen. Ist ja immer noch Warlords of Draenor, Legion kommt ja im September. Und zum PvE-Content kann ich nichts sagen, den habe ich gar nicht gespielt. Ich habe nur PvP gemacht und wollte da eigentlich nur mal einen kurzen Eindruck geben, wie das gerade so ist, wie es gebalanced ist und ob es Spaß macht oder nicht. Und ich muss sagen, es geht so.
Ich habe 800 Spielstunden drin, aber es macht gar keinen Spaß.
Nein, ich habe tatsächlich, glaube ich, jetzt 6 Tage gespielt. Relativ aktiv.
Komplett 24 Stunden.
Nein, aber 6 Tage relativ aktiv gespielt. Und jetzt habe ich mein Abonnement wieder gekündigt.
Okay, also das finde ich doch
nicht so geil. Nein, mein Problem ist zum einen, dass das PvP für mich in WoW derzeit zu schnell ist. Das heißt, derzeit geht alles um Burst. Das heißt, Schaden in sehr, sehr kurzer Zeit. Weil meiner Meinung nach war es in Mists of Pandaria am besten. Weil da hat man etwa im Burst 10 bis 15 Sekunden für jemanden gebraucht, um ihn zu töten, wenn der sich gar nicht wehrt. Das ist alles in Ordnung. Mittlerweile ist es aber so, dass du teilweise in 5, 6 Sekunden jemanden töten kannst. Teilweise sogar, wenn er defensive Cooldowns zieht. Und das ist unglaublich nervig. Also gerade im BG ist es nervig. Auch die Schwelle, also das Einsteigen ins PvP ist unglaublich schwer. Gerade wenn man nicht nach Ashran dieses PvP-Gebiet gehen möchte, was sie ja mit Warlords of Draenor reingebracht haben, weil man muss einfach sagen, das ist scheiße. Da regen sich auch viele drüber auf immer noch. Ja, aber wenn man das nicht macht, da kriegt man quasi das Ehrenbier. Ich erläutere das jetzt nicht alles, weil...
Ja,
wenn man das nicht macht und mit ganz normalen maximale Stufe erreicht und dann PvP macht, das macht einfach keinen Spaß. Also ich habe das mit einem Charakter gemacht und du wirst halt abgefarmt von den Leuten und hast dadurch schon fast keine Lust mehr. Und es gibt einfach einzelne Klassen, die derzeit unglaublich stark sind.
Genau, apropos, ich hack mal ganz kurz ein. Apropos Klassen. Ist jetzt schon der Demon Hunter spielbar?
Nein.
Ah, okay, der kommt erst.
Erst zu Legion.
Ah, okay.
Also es gibt schon Eindrücke über die Alpha, wie der so ist. Er hat einen Doppelsprung in WoW. Und ist an sich sehr mobil, aber ansonsten ist noch nicht so viel bekannt. Ist natürlich
Wirst du es wieder anfangen zu Legion?
Ja, definitiv.
Okay,
ja.
Einfach um es mal angespielt zu haben.
Ja, also schlechter als Warlords of Draenor kann es nicht mehr werden. Ich kann auch ein Batman-Zitat nehmen aus Batman Dark Knight. Am dunkelsten, war das The Rise of... Am dunkelsten ist die Nacht vor der Dämmerung. So fühlt es sich gerade bei WoW an.
Ich glaube, es ist auch The Dark Knight aus The Dark Knight Rises.
Das kann sein.
Ich bin mir nicht ganz sicher.
Okay. So fühlt es sich gerade an bei WoW. Ja,
schön eingebautes Zitat.
Ja.
Dann machen wir weiter mit Diablo 3.
Genau.
Auch mal wieder hier die Blizzard-Schinken rausgeholt.
Ja, wir hatten, glaube ich, im letzten Podcast über Season 5 geredet.
Genau, hatten wir.
Eigentlich war es auch überhaupt nicht meine Intention anzufangen, nur... am Freitag vor 2 Wochen, glaube ich, hat es angefangen und ich habe das erst gar nicht mitbekommen, aber auf einmal haben all meine Freunde angefangen, ein Spiel zu spielen. Ich so, okay, dann fange ich es wieder an. Man levelt sehr schnell, es gibt ja dieses Paragon-Level-System, dass wenn du maximale Stufe erreichst, dass du darüber hinaus leveln kannst. Das ging früher unglaublich lange, bis du überhaupt mal Stufe 200 oder so erreicht hast. Ich habe jetzt eine Woche aktiv gespielt, danach habe ich komplett aufgehört und bin jetzt fast Stufe 700 Paragon. Und ja, das finde ich ein bisschen krass.
Okay, also du würdest dir wünschen, dass es langsamer geht?
Nicht unbedingt. Es fühlt sich halt irgendwie rewarding an. Also belohnt, wenn du immer mal wieder ein Level-Up kommst. Ansonsten haben wir auch über dieses System geredet, dass es keine legendäre Gegenstände mehr gibt in Season 5. Also keine Exklusiven mehr für die Season. Das ist der Fall. Ich habe jetzt auch dieses System gecheckt mit dem Hatrick's Gift, also mit dem Geschenk. Das funktioniert so, wenn man die maximale Stufe erreicht, kriegt man 2 Set-Teile zugeschickt. Die werden ausgewählt. Das sind immer zwei, also man kriegt 3 von diesen Geschenken und da sind jeweils 2 Set-Items drin. Immer die Feste, nicht random, sondern immer Kopf und Füße und so weiter und so fort, bis man halt alle Slots abgedeckt hat. Und es kommt immer darauf an, bei welchem Charakter man das öffnet. Also es ist nicht festgelegt bei dem Charakter, wo man die Stufe erreicht oder sonstiges. Das heißt, wenn man die maximale Stufe erreicht, kriegt man so eins. Wenn man, ich glaube, Sultan Kul in Akt 2 tötet, kriegt man eins. Und wenn man Greater Rift Stufe 20 Solo schafft, kriegt man eins. Und damit kannst du im Endeffekt dein Set vervollständigen, ziemlich schnell am Anfang. Und in Diablo 3 geht es mittlerweile nur noch um die Sets. Also ohne Set machst du halt fast gar keinen Schaden. Und mit Set hast du halt dieses flüssige Spielsystem und kannst dann auch versuchen, wirklich hoch in den Greater Rift zu kommen, was ja das, so das Ziel ist. Man kommt auch mittlerweile sehr weit, also bis Greater Rift 85, 86. Also als ich aufgehört habe, war 45 schon heftig. Und ich muss auch sagen, es hat mir Spaß gemacht, diese eine Woche. Nur man kriegt halt unglaublich schnell das Equipment, die Ausrüstung. Zum einen über dieses Hatrick's Geschenk und zum anderen droppt man ständig legendäre Gegenstände. Es wurde auch
da nochmal ganz kurze Zwischenfrage. Wir hatten es ja, als wir darüber geredet haben, ja, dass jetzt gar nicht mehr so ein krasser Unterschied ist, warum sollte ich denn jetzt irgendwie Saison spielen, also wenn ich das jetzt so richtig im Kopf habe, oder nicht. Kannst du da jetzt näher was dazu sagen?
Ja, kann ich. Also ich muss tatsächlich sagen, es ist zwar immer schön, einen neuen Charakter anzufangen, und ich glaube, ich würde es trotzdem machen, aber so wirklichen Sinn hat Season nicht mehr. Es ist natürlich, wenn du kompetitiv das Ganze machen willst, weil Season wird ja immer abgetrennt vom normalen betrachtet. Das heißt, dort kannst du versuchen, so hoch wie möglich in Greater Rift zu kommen, dass du im Ranking auf Platz 1 bist oder der Top 100 oder so.
Okay.
Aber wenn einen das nicht interessiert, muss ich sagen, finde ich Season nicht mehr so ansprechend. Okay. Weil man bekommt so schnell Items mittlerweile. Es gibt auch Qual 10 mittlerweile. Es gab ja früher nur Qual 6. Und es droppen ständig, in einem Rift droppen 4, 5, 6, 7, 8 Legis. Und ja, man kommt so schnell an seine Ausrüstung. Ich muss auch sagen, man kommt sehr schnell an den Punkt, wo einem nur noch diese Ancient, diese uralten Items was bringen, die nochmal ein Stück besser sind. Und es fühlt sich dann halt sehr zäh an, weil du spielst 5 Stunden, dann hast du dein Grundset fertig, dein Grundbild. Und dann geht es halt wirklich nur darum, dass du das Item in Maximum droppst. Und es kann sein, dass du 3 Tage spielst und dann kein einziges Item austauschst. Und das ist dann sehr zäh.
Ja, klar.
Ja.
Also würdest du sagen, für... Wahrscheinlich ist es so, Leute, die eh noch Diablo spielen, werden es eh spielen und ja, die anderen werden es jetzt dadurch auch nicht anfangen, oder?
Genau, also es ist nicht schlechter geworden, nur es Season jetzt halt nicht mehr so ansprechend, finde ich.
Okay, dann hast du noch gespielt League of Legends, jetzt vertrittst du mal den Fabi, wenn er weg ist, wie nett. Ja, warum hast du wieder angefangen? Erzähl mal.
Gute Frage. Auch wieder Freunde, die angefangen haben, aber irgendwie hatte ich auch generell Lust wieder, weil ich habe ein bisschen Hotz gespielt. Wollte dann aber doch, irgendwie habe ich dann wieder Lust auf League of Legends bekommen, über HOTS, und es macht mir Spaß. Ich habe ja sogar zu Preseason 6 angefangen. Die hat mich ein bisschen gestört, weil da Tanks und Off-Tanks einfach unglaublich stark waren. Mittlerweile muss ich sagen, ich mag die Richtung, in die League of Legends geht, weil die Tanks derzeit ein bisschen abgeschwächt werden. Es gibt ja immer noch welche, die unglaublich stark sind. Das wird sich auch wahrscheinlich nicht mehr ändern. Aber diese komplette Tank-Meta ist, glaube ich, so langsam vorbei. Es werden auch mittlerweile sehr gerne ADCs in der Mitte gespielt und so Sachen. Das finde ich sehr interessant. Auch in der LCS, die ich geschaut habe, aktiv, was wirklich, also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ja, es ist auch schön zu sehen, wenn immer wieder neue Champions, also neue alte Champions entdeckt werden. Auf einer anderen Lane, zum Beispiel Quinn, die ja eigentlich ein ADC war, aber nie gespielt wurde, weil sie schlecht war, wurde jetzt auf der Top-Lane gespielt, weil sie so gut gegen Melees ohne Mobility antreten kann.
Das ist so ein Ding, das kann ich ganz gut nachvollziehen, jetzt um mal die Brücke zu schlagen, sozusagen zu Hearthstone. Wenn jetzt neue Sets veröffentlicht werden und neue Karten und
dadurch alte Karten wieder
reinkommen, weil durch eine neue Karte irgendeine super Combo mit einer alten Karte, alte Karte, die sonst irgendwie nie gespielt wurde, möglich ist. Es ist echt ein cooles Gefühl.
Ja.
Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen.
Ja, genau. Also da wurden einfach neue Mechaniken entdeckt gegen diese ganzen Tanks. Und deswegen macht mir derzeit viel Spaß. Natürlich ist der Salzgehalt immer noch sehr hoch.
Hast du schön ausgedrückt, ja.
Nicht mehr so schlimm wie früher in der 8. Klasse bei mir, wo es wirklich heftig war. Aber League of Legends ist einfach ein Spiel, das fördert das Ganze. Was noch anders ist, das möchte ich noch kurz sagen, ist die Champion Select. Das wurde jetzt überarbeitet, endlich mal. Weil früher war es ja immer so, in den Chat Mitte oder was weiß ich reinschauen,
ja,
copy-pasten und dann so schnell wie möglich in den Chat einfügen.
Jeder hat immer behauptet, dass er der Erste
ja,
war.
Ja, genau. Da wurden auch Chatverläufe gepostet und alles
ja,
Mögliche.
Ja.
Das war unglaublich nervig. Meiner Meinung nach hat das ja auch den größten Toxic-Gehalt ausgemacht.
Klar, weil da war dann schon einfach jeder pissed.
Ja, weil wenn du nicht dahin durftest, wo du wolltest, dann hattest du einfach schon keinen Bock mehr. Das haben sie jetzt überarbeitet. Im Endeffekt ist es jetzt, geht's in die Richtung von HOTS, wo du du pickst nicht deinen Champion, aber die Lane, auf die du gehen möchtest, primär und sekundär. Primär ist natürlich das, was du hauptsächlich
ja,
machen
klar.
möchtest. Und sekundär ist dann das, was du am zweitliebsten machen möchtest.
Eigentlich logisch. Aber nett, dass du auch nochmal
ja,
den Dummen erklärst.
Du bekommst auch, es ist nicht so, dass es dann so ist, wenn durch irgendwelche Umstände, dass du doch auf irgendwas anderes kommst. Du kriegst wirklich nur diese zwei Rollen dann.
Okay.
Und das
ist cool.
Finde ich, ist es schon dadurch weniger toxisch.
Ja, das hört sich schon auf jeden Fall sehr gut an.
Und es sieht auch sehr stylisch aus, muss ich sagen. Es wurde nämlich alles überarbeitet.
Ich habe mal ein, zwei Screenshots gesehen und so weiter. Das sieht mittlerweile echt schick aus.
Ja, das Einzige, was nervt, das ist auch das Letzte zu League of Legends, zu diesem Champion Select, ist, früher war es ja so, du hast einen Champion ausgewählt und wenn die Zeit abgelaufen ist, weil du nicht gelockt hast, also eingeloggt
ja.
hast mit dem Char, dann wurdest du automatisch eingeloggt mit dem.
Mhm.
Mittlerweile ist es so, wenn du wirklich nicht auf diesen Button drückst, dann tust du Q-Dodgen. Das heißt,
oh, okay.
verlässt du quasi das Spiel.
Ja.
Und die Sache ist, das wissen scheinbar derzeit nicht viele, weil 50% der Zeit gehst du ins Spiel rein, dem Vorletzten oder so fällt es ein, seinen Champion auszuwählen, aber sich dann irgendwas zu essen zu holen, kommt halt in dieser Minute, die du hast, nicht zurück und dann Q-Dodge. Das ist derzeit noch nervig, aber das
okay.
liegt einfach daran.
Ich glaube, da gewöhnen sich die Leute
ja.
noch dran. Okay, das war's dann mit unseren Spielen der Woche. Kommen wir zu unseren Tipps der Woche. wie immer bei mir am Anfang die schamlose Eigenwerbung, und zwar den Dorfkino Podcast. Da kam gestern, nee, wenn ihr den Podcast hört, vorgestern, eine neue Episode raus, nämlich unter www.dorfkino-podcast.de. Da haben wir ganz, ganz viele tolle Filme. Über ein, zwei davon werde ich auch jetzt reden, aber natürlich reden da ich, der Tim und ich über diese Filme in ausführlicher Weise, und das ist teilweise auch recht interessant, da wir auch, ja, mal sehr konträre Meinungen haben können. Also verweise ich euch darauf, wenn ihr euch mehr für Film und Serien interessiert als für Gaming. So, dann fange ich mal an mit The Revenant. Ja, The Revenant, das neue Werk vom Regisseur Alejandro González Iñárritu, dem Regisseur hinter Birdman, einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Von dem war ich ja so geflasht. Und der hat jetzt mit The Revenant was Neues rausgebracht. Ich würde mal sagen, den Oscar-Film für Leo. Also, wenn er ihn jetzt nicht bekommt, dann weiß ich auch
das
nicht.
Das wollte ich gerade fragen. Glaubst du, ob er da...
Ja, weil dieses Jahr ist auch die Konkurrenz nicht so stark, muss man sagen. Also, der stärkste Konkurrent meiner Meinung nach ist Michael Fassbender aus Steve Jobs. Aber da hat Leo dann in The Revenant schon einiges mehr geleistet. Und ja, was ist überhaupt der Hintergrund hinter The Revenant? Es geht darum, mal ganz, ganz kurz zusammengefasst, er ist mit seinem Sohn in einer Zusammenkunft von mehreren Männern im 1820 rum, die Pelze sich besorgen im Wald durch Erlegen von Tieren und so weiter und diese dann verkaufen an Kolonialherren und so mit ihr Geld verdienen. Und jedoch sind sie auf dem Gebiet von verschiedenen Indianerstämmen und die verjagen sie dann, und dann, als sie dort verjagt werden, wird eben Leonardo DiCaprio von einem Bär angegriffen, was eine ultra krasse Szene ist. Das
habe ich schon gehört, ja.
Und da sagen auch viele, ja, der Bär gibt Leo den Oscar, weil allein wegen der Szene ist es schon sehr heftig. Und da ist es auch, wird es erstmal gezeigt, wie kompromisslos dieser Film ist. Also wenn der Bär da mit der Tatze da so eine Wunde auf die Brust irgendwie von Leonardo DiCaprio macht, dann ist es nicht übertrieben, es ist einfach sehr realistisch. Und also es gibt so ein paar Szenen, wo ich mich wundere, dass der Film das 16er-Rating bekommen hat und nicht das 18er. Einfach nicht so, weil es passiert halt nicht oft, aber wenn es passiert, dann ist es schon immer sehr nah dran an der Realität und sehr brutal. Und ich finde es zwar gut, bin aber etwas überrascht, dass er das 16er-Rating bekommen hat, aber jedenfalls nach dieser Szene kann er halt nicht mehr weiter, überlebt aber gerade noch so, und der Anführer dieser Truppe entscheidet sich dann, ihn mitzunehmen, weil sie können ihn ja nicht zurücklassen, weil sein Sohn ist auch noch dabei, und dann geht eben die Story so weiter, und es ist eigentlich ein Überlebenskampf in der Wildnis, in der Kälte. Wurde fast alles gedreht in Kanada, es gibt aber eine sehr, sehr krasse Flussszene, die wurde gedreht in Argentinien, so als Funfact mal nebenbei. Das Ding ist, dieser Film wurde komplett nur bei Tageslicht gedreht. Heißt, jede Einstellung, Pause, Screenshot, hast neues Wallpaper. Das Ding sieht halt aus wie noch was. Also, und das weiß Herr Iñárritu auch. Und deswegen gibt es dann so ein, zwei Szenen, wo dann so eine Landschaftseinstellung ist. Und dann bleibt die Kamera da halt auch mal eine Minute einfach stehen, stille. Und du siehst eine Minute lang Landschaft. Er weiß halt, okay, das ist jetzt ein ultra geiles Bild. Das habe ich gemacht. Ich bin schon ein ziemlich geiler Typ. Schaut mal, wie geil ich bin. Das ist so ein bisschen das Einzige, weil dadurch hat er auch so seine minimalen Längen. Sonst aber Tom Hardy in der Nebenrolle, auch für einen Oscar nominiert, auch völlig verdient. Super schauspielerische Leistung von allen. Rein storytechnisch ist es halt eine sehr persönliche Geschichte. Ja, ist jetzt halt dadurch nicht so das Brett wie andere Filme, aber ist auf jeden Fall ein Oscar-Kandidat neben Mad Max, würde ich sagen. Auch für den besten Film, und er wird ihn wahrscheinlich auch bekommen als Schauspieler.
Ich wollte nur dich nochmal kurz was fragen, weil ich habe im Radio mal zugehört, so die Meinungen zu dem Film, und was du schon angesprochen hast, er hat ein bisschen seine Längen. Manche meinen aber auch, dass nachdem er von einem Bär angefallen wird, dass er kaum noch Dialog vorkommt, sondern er eigentlich nur Gestöhne von Leonardo DiCaprio.
Von DiCaprio selbst, ja. Muss ganz klar gesagt werden. Er redet da nicht mehr so viel, aber wie er leidet, also ich glaube...
Sadistenfilm.
Nee, also wie er leidet, man hat noch, glaube ich, noch nie so sehr mit jemandem gelitten. Also teilweise ist es echt, der tut dir so krass leid und das sieht halt so real aus. Und das ist halt die Leistung, die er gebracht hat, und deswegen ist es einfach super. Dann mein, was komplett anderes, eine Doku Super High Me, eine kleine Parodie auf Super Size Me. Und was passiert hier? Es geht um einen Stand-Up-Comedian aus den USA und der beschließt erst 30 Tage lang kein Gras zu rauchen und der macht es sonst ab und zu und danach 30 Tage von morgens bis abends Gras zu rauchen und macht zwischendurch medizinische Tests und auch Wissenstests und so weiter. Fun Fact, beim Intelligenztest war er danach mit Gras sogar ein bisschen besser und so weiter. Und es geht auch so ein bisschen darum, ja, wie ist es mit den legalen Abgabestellen, die es jetzt die ersten paar in den USA gibt. Und was den Film noch, oder die Doku etwas auflockert, sind seine Stand-Up-Auftritte. Weil du siehst Stand-Up-Auftritte, wo er nicht stoned ist und so. Da redet er auch in seinem Stand-Up drüber. Das sind immer sehr spontane Auftritte, aber auch als er stoned ist. Und teilweise ist es wirklich sehr, sehr lustig. Also da gibt's eine Szene, die möchte ich euch auch verlinken. Das ist so ein 2-Minuten-Clip auf YouTube. Da redet er darüber, wie es, weil es ist auch politisch teilweise und es gibt halt auch von Pharmafirmen sogar, gibt es Anti-Stoner-Kampagnen in den USA, die auch im Fernsehen laufen. Und da gibt es eine Werbung, in dem ein Mädchen auf einer Couch sitzt, die anscheinend gerade Gras geraucht hat und in die Couch reinschmilzt, so ganz flach wird und reinschmilzt, so schlechtes CGI. Und nebendran auf dem Sessel sitzt ihre Freundin und sagt, ja, das ist aus ihr geworden, seit sie Gras raucht. Also so komplett überzogen. Und dann eher so, erstmal, also so langweilig, wie du das rüberbringst. Du musst es erstmal schaffen, langweiliger zu sein als eine Person, die gerade in eine Couch reinfließt. Zweitens, was für geiles Gras muss das sein? Ich will das haben. Weil das einzige Gras, was ich immer habe, ich finde meine Schlüssel nicht mehr. Und wenn ich das mal hätte, würde ich vielleicht in den Couch ritzen, meine Schlüssel finden. Und er bringt es einfach so gut rüber. Ist echt gut. Und das Lustige ist, er sagt auch irgendwie, ja, wahrscheinlich werde ich nach den 30 Tagen, weil er kifft halt wirklich von morgens bis abends, keinen Bock mehr drauf haben. Und so nach diesen 30 Tagen, ja, nö, immer noch Bock drauf, war ziemlich geil die Zeit. Auf jeden Fall eine sehr lustige Doku. Trotzdem mit Inhalt, fand ich überraschend gut. Super Heimi. Dann, da haben wir schon mal drüber geredet, deswegen lasse ich das jetzt auch mal kurz. Es geht um Master of None, Staffel 1. Die habe ich jetzt mittlerweile 3-mal gesehen.
Okay.
Ja, das passiert selten. Gerade bei TV-Serien denke ich mir dann immer so, ja, da kann ich wieder was Neues konsumieren, aber die ist so gut. Also, das ist so schöne Comedy. Die ist so liebenswert, die ist so nah an der Realität. Es gibt eine bezeichnende Szene, die ich einfach super finde. Also, sie zeigt halt Alltagssituation, ist von Aziz Ansari, einem indischen Comedian. Und es geht auch so darum, wie ist es denn als, weil er spielt nämlich einen Schauspieler, also er spielt eigentlich sich. Und wie ist es denn so, weil er will eigentlich keinen indischen Akzent machen und will aber trotzdem Rollen bekommen und so. Und was da noch für Vorurteile herrschen. Aber es gibt auch schöne Szenen. Zum Beispiel eine Kollegin, die er dann später beim Drehen trifft, die erst später seine Kollegin wird, aber die ist an dem einen Abend in der gleichen Bar wie er und sein bester Freund. Sein bester Freund ist groß und weiß, er ist halt Inder und sie ist halt eine Frau. Und sie wird halt verfolgt von so einem Typen, der sie in der Bar angequatscht hat. Und dann sieht man so, wie sie heimläuft und er läuft immer so ein paar hundert Meter hinter ihr, halt schon komplett betrunken und es ist so bedrohliche Musik. Dann wird rüber geswitcht zu den beiden und es ist auch dunkel, aber so ultra fröhliche Musik und so. Hey, wollen wir durch den Park gehen? Das ist voll die Abkürzung. Ja klar, warum denn nicht? Oh, Achtung, da ist Hundescheiße, das wäre gefährlich gewesen. Ja, oh, danke schön. Und fröhliche Musik, dann Schnitt rüber zu ihr und die Musik wird immer bedrohlicher. Sie geht nicht durch den Park, weil da ist es ja noch dunkler als auf den Straßen und so weiter. Und das ist einfach so schön und sie einfach eine sehr, sehr schöne Serie und super Comedy. Master of None, absolute Empfehlung. Dann habe ich noch gesehen im Kino The Big Short. Ja, damn, der hätte den Oscar auch verdient. Also, es gibt sehr, sehr guter Film. Es geht um den Zusammenbruch der Finanzwelt 2008, also die Wirtschaftskrise 2008 und darum, dass 4 geniale Köpfe eigentlich es vorhergesagt haben und ihren Profit daraus ziehen wollen. Gespielt von Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell und Brad Pitt. Also erstmal schon so ein Hammercast. Das Ding ist, der Film ist halt auch kompliziert, weil es geht um das ganze Wirtschaftszeug und der versucht es jetzt irgendwie nicht einfach darzustellen. Aber der hat ein paar ganz, ganz geile Stilmittel. Also erstmal, die Schauspieler sind alle super und die Stilmittel, mit denen er dir das aber näher bringt, sind so toll. Also es gibt wirklich eine Szene, so in Minute 20, die kann ich jetzt auch spoilern, einfach, da wird die vierte Wand so gebrochen, weil du denkst, der redet jetzt mit einem, der hinter der Kamera steht und dann realisierst du halt erst, oh, okay, der redet mit mir. Also machen die das jetzt in diesem Film. Sich da erstmal drauf einzustellen, weil es kommt so plötzlich, ist schon mal cool. Und dann reden sie halt über OCDs, also halt mit Aktien und so weiter zu tun und so. Auf einmal redet er wieder mit dir. Ja, wir wissen, dass das hier alles voll kompliziert ist und wir wissen, dass das sehr viel Aufmerksamkeit erfordert und so schwierig ist nachzuvollziehen. Deswegen kommt jetzt Margot Robbie in einem Schaumbad und erklärt euch, was OCDs sind. Szeneriewechsel, Margot Robbie in einem Schaumbad und erklärt, was OCDs sind. Und dann so, what? Wie cool ist das denn jetzt? Und das macht er jetzt so 2-3 Mal mit bekannten Promis. Das möchte ich jetzt hier nicht vorwegnehmen, aber ist echt super. Ist ein sehr komplizierter Film, also da kann ich auch verstehen, wenn manche Leute da abschalten, aber ich finde, der war sehr gut. Wirklich kompliziert, also in Englisch würde ich mir den auch nicht zutrauen, aber ist super, vor allen Dingen schauspielerisch. Also Christian Bale ist auch nominiert für einen Oscar, aber ich glaube, in der Nebenrolle, der hätte mehr verdient als Tom Hardy zum Beispiel in der Nebenrolle, muss ich jetzt mal sagen. So, dann habe ich noch gesehen Lambok, ein deutscher Film, aber gut.
Aber
gut. Es geht um zwei Typen, die eine Pizzeria haben, aber eigentlich nicht Pizza verkaufen, sondern Gras. Unter anderem mit Moritz Bleibtreu, den Namen von seinem Kumpan habe ich leider vergessen. Aber es ist einfach, es ist nicht so klischeebeladen, es ist nicht so deutsch, es ist sehr angenehm. Nette Comedy, kann man sich mal abends anschauen. Und dann noch als kurzer Tipp, wenn ihr super Talkshow-Unterhaltung sehen wollt im deutschen Fernsehen, die es ja nicht so oft gibt, Schulz und Böhmermann, 4 Folgen gibt es da jetzt. Am Sonntag kommt das Best-of raus. Ja, sehr schöne 4 Folgen mit sehr interessanten Gästen. Unter anderem war Kollega da, der einfach mal als Gast 10-mal besser ist als seine Musik. Der hat echt ein paar gute Sachen rausgehauen. Samuel Koch, der den Unfall hatte bei Wetten, dass. Also, Jan Böhmermann ist ja einer, der eigentlich, dem fehlen die Worte.
Ja.
Aber Samuel Koch hat ihn manchmal so schön auflaufen lassen. Zum Beispiel gab es eins, weil dann sagt Jan Böhmermann auch so, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich mit dir umgehen soll und so weiter. Da sind wie so sprachliche Barrieren und Samuel Koch halt einfach so, ja, mit Barrieren kenne ich mich aus. Und die ganze Zeit, der bringt dann die ganze Zeit solche Sprüche. Du merkst richtig, wie unangenehm ihm das ist und es ist echt sehr schön. Tolle Gäste, auf jeden Fall, falls ihr mal wieder deutsche, gute Talkshow-Unterhaltung sehen wollt, schaut euch das an. Schulz und Böhmermann. So, jetzt habe ich aber auch mal genug geredet. Jetzt darfst du mit komplett anderem Zeug, und zwar Kill la Kill. Was ist das? Ist es gut? Erzähle uns mehr.
Kill la Kill ist ein Anime, den ich vor einer ganzen Weile angefangen hatte und dann bei der 16. Folge etwa wieder gedroppt habe. Nicht weil er langweilig war, sondern ich habe das häufig mal, dass ich einfach ein anderes Genre von Anime gucken möchte.
Why not?
Und vergesse dann einfach wieder den anderen fertig zu gucken. Ja, Kill la Kill, erstmal zum Stil von dem Anime, ist ein bisschen schwierig. Es ist irgendwo zwischen Comic und Anime. Also irgendwo da zwischendrin irgendwas, also sehr einzigartig. Kill la Kill ist auch sehr bekannt. Die Anime schauen, werden den bestimmt schon mal gehört haben.
Ja, selbst ich hab's schon gehört.
Ja, es geht um Ryoko, den weiblichen Hauptcharakter, deren Vater ermordet wurde mit einer Schere, ja, mit einer überdimensionierten Schere. Und sie hat eine Hälfte davon und möchte eben den Mörder finden, so fängt die ganze Story an. Das wird später noch sehr viel, nicht komplizierter, das stimmt nicht, man braucht jetzt keine komplizierte Story da drin suchen. Ist ein bisschen wie Tengen Toppa Gurren Lagann. Wer das kennt, einfach over the top. Und einfach, ja, sie machen eigentlich gerade, worauf sie Bock haben. Aber ähnlich wie Tengen Toppa ist es sehr unterhaltsam. Wie gesagt, sehr over the top, gerade die Action-Szenen. Es gibt sogar einen Twist, den ich nicht hab kommen sehen. Allerdings fand ich den jetzt nicht so krass. Aber Kill la Kill kann man sich definitiv angucken. Ist auch teilweise Comedy drin, die gar nicht schlecht ist. Ich kann es mittlerweile schlecht beurteilen mit der Comedy in Anime, weil ich bei fast keinem Anime mehr lache. Ja.
Nein, es ist einfach komplett so abgestumpft, ja.
Nein, die meisten sind halt immer gleich, die Witze.
Okay, ja.
Deswegen kann ich das schlecht beurteilen.
Ja, klar, das ist so ein bisschen wie so amerikanische Sitcoms.
Ja, genau. Ja, aber ansonsten wirklich guter Anime. Kann man sich definitiv mal anschauen.
Jo, wie sieht's denn mit dem anderen aus?
Ja.
Ja, nicht schlecht, gell?
Ja, ich habe noch an Nova geguckt. Kann man eigentlich in einem Wort beschreiben, ist das Final Destination der Anime-Welt.
Ist es so schön trashig wie Final Destination?
Weil
Final Destination ist echt trashig.
Es ist nicht trashig, das ist die Sache.
Aber funktioniert Final Destination in Ernst, beziehungsweise als Anime in Ernst?
Mehr oder weniger.
Okay.
Also es geht um die neunte warte mal, jetzt muss ich selber überlegen.
Ist gut, wenn du überlegst mit Hand vorm Mund.
Ja, es geht in einem Ort, dessen Namen ich vergessen habe, ich glaube Yomiyama oder sowas, geht es um eine Schulklasse, um die sich eine Legende rankt, dass da mal ein Mädchen gestorben ist bei einem Brand Und seitdem diese Klasse verflucht ist und jedes Jahr, jeden Monat in diesem Jahr quasi ein Mensch stirbt oder irgendwelche Familienangehörigen. Und ja, genau das passiert auch dann. Der Hauptcharakter, es ist ein Mystery-Anime, um es mal gleich vorweg zu sagen, versucht mit dem weiblichen Hauptcharakter, Misaki heißt sie, glaube ich, rauszufinden, was der Fluch überhaupt genau ist, wie man ihn aufhalten kann.
Gleich schon mal zwischendrin eine Frage. Wie weit bist du? Gibt es schon ein Ende?
Oder? Ja, ich, der ist fertig.
Okay. Ist das Ende befriedigend?
Nein, okay. Für mich nicht.
Weil ich finde, bei solchen Mystery-Sachen ist es sehr schwierig, das befriedigend zu Ende zu führen.
Die Sache ist, sie versuchen halt rauszufinden, wie sie es aufhalten können, wie sie das aufhalten können, dass ständig Menschen sterben.
Wir machen es jetzt einfach mal ganz kurz so, weil es mich echt interessiert. Spoiler für Another. Ich will es wissen, wie wird es aufgelöst?
Und ich spoiler jetzt wirklich, also ja. Achtung. Und zwar ganz kurz dazwischen noch, dieser Fluch wird ausgelöst von einer zusätzlichen Person, die in der Klasse ist. Ah. Also keiner kann sich erklären, weil die Erinnerungen von den Leuten werden auch verändert, weil es fehlt quasi ein Schultisch und das kann sich niemand erklären. Und diese zusätzliche Person ist ein Toter, der wieder ins Leben zurückgekehrt ist. Also es ist nicht so Zombie, sondern der sieht echt, der sieht ganz normal aus, den kann man nicht unterscheiden. Aber es ist einer, der im vorangegangenen Jahr an dem Fluch gestorben ist. Und der ist eben in dieser Klasse und verursacht diesen Fluch.
Aber warte, wenn er den Fluch verursacht, wie konnte er dann durch den Fluch sterben?
Nein, er war ein ganz normaler Schüler.
Also er ist einfach so gestorben?
Er ist ein ganz normaler Schüler dieser Klasse gewesen, die verflucht war.
Ah, okay.
Der ist daran an diesem Fluch gestorben. Und er war tot und ist wieder ins Leben zurückgekommen. Aber seine Erinnerungen werden verändert, wie von der ganzen Klasse, dass er sich selbst nicht erinnern kann, dass er gestorben ist und die anderen sich auch nicht daran erinnern können, dass er gestorben ist.
Okay.
Und sie können den Fluch aufhalten, indem sie den Toten töten. Also quasi den Toten ins Totenreich zurückschicken. Damit hätte ich nicht mal so ein großes Problem gehabt, weil die Atmosphäre in dem Anime ist wirklich gut, also musikalisch ist der wirklich gut inszeniert. Und auch ansonsten fand ich ihn eigentlich nicht schlecht. Das Problem ist, er hat sehr große Logiklücken teilweise. Zum anderen ist es halt diese klischeehaftes Szenarios eigentlich. Zum Beispiel, wenn der Hauptcharakter irgendjemanden was fragen möchte, am Anfang kriegt er halt nichts mit, was in der Klasse abgeht. Niemand, er kommt, zieht in diesen Ort. Und keiner möchte ihm sagen, was in der Klasse abgeht. Wenn er nachfragen möchte, tut er das so ganz langsam, wird natürlich unterbrochen dabei und fragt später nicht mehr. Mhm. Solche Sachen eben. Okay. Oder auch.
Gibt's auch in Serien, das ist echt nervig.
Es ist ein Schüler der Klasse, er weiß, dass die Klasse verflucht ist, dass ständig irgendjemand stirbt. Und dann treten halt Szenarios auf, wo du dich fragst, warum macht der das überhaupt? Warum geht er dieses Risiko ein, das überhaupt zu machen, wenn er weiß, dass da ein Fluch ist? Das würde ich niemals machen dann. Mhm. Und macht es dann einfach und stirbt dann halt dabei. Also ich fand die Tode halt teilweise sehr vorhersehbar. Muss auch sagen, ich konnte in Folge 8 von 12 sehen, schon voraus an, wer der zusätzliche Schüler quasi ist, dieser Tote.
Vielleicht war er einfach komplett bleich im Gegensatz zu einer.
Nein, also vom Aussehen her konntest du ihn nicht erkennen. Ja, klar, das wäre aber Logiklücken hatte er und wie gesagt, diese Szenarios, die mich einfach unglaublich genervt haben. Sie haben auch ein Band angehört, auf dem drauf gesprochen stand, wie man den Fluch aufhalten kann. Und natürlich hat dann irgendein Lehrer geklopft, als sie es gerade angehört haben, mussten das Tape anhalten, haben sich versteckt. Und als der Lehrer wieder weg war, weil es natürlich eine Kassette ist, sind die Bänder rausgegangen und das Tape war...
Oh nein!
Ja, also es wurde dann repariert, es ist noch rausgekommen, was auf dem Tape ist, aber das sind einfach so künstlich erzeugte Cliffhanger, die fühlen sich nicht gut an.
Klar.
Weil sie einfach, du merkst halt einfach, dass sie einfach nur einen Cliffhanger haben wollten. Und
ja.
Also Atmosphäre, definitiv vorhanden, aber ansonsten... So mittelmäßig. Wenn man auf Mystery steht und auf Splatter, weil die Leute sterben auf die dümmsten Art und Weisen, dann ja, aber ansonsten weiß ich nicht.
Okay. Ja, dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge des Pixel Stammtisch Podcast mit Folge 20. Jubiläum. Yeah. Wusstest du, dass wir in einer Folge mal ein A Cappella hatten?
Nein.
Ja, hatten wir. und das wird in der Best-of-Folge auch noch erscheinen. Entschuldigung, also die ist nicht, das wird nicht sowas sein, was ich ewig ankündige und 2016 kommt dann das Best-of für 2015. Nee, 2017 kommt das Best-of für 2015. Ihr wisst, was ich meine, ja, ihr Zeit und Raum, so schwierig. Es ist einfach nur so, dass ich zurzeit auch mit meiner Ausbildung einiges zu tun habe und deswegen dann mit dem Schneiden nicht so ganz vorankomme, weil man sich halt auch alles anhören muss und das kostet Zeit und Arbeit.
Und das will ja auch keiner.
Will ja auch niemand machen, ja eben. Deswegen, wartet da noch drauf, wird kommen. So, dann haben wir jetzt die Stunde aufgeknackt.
Ja.
Wir bedanken uns wirklich fürs Zuhören. Wir würden uns über eure Unterstützung freuen. Das könnt ihr machen mit ein bisschen Geld über Patreon, patreon.com/pixelstammtisch. Da würden wir uns drüber freuen. Wir würden uns natürlich aber auch über Kommentare freuen. Auf der Webseite oder über Facebook. Da könnt ihr auch ein Like da lassen. facebook.com/pixelstammtisch. Auf Twitter sind wir auch zu finden. Der Fabi hat mittlerweile auch Twitter. Also ihr könnt Fabi und mir mittlerweile sogar persönlich folgen. Bei Marc wollte das auch gar nicht. Ja, das ist auch nicht so schlimm. Ja, das war es jetzt aber wirklich. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Hören uns bei Folge 21 wieder. Dann hoffentlich wieder in kompletter Konstellation. Und wünschen euch noch einen schönen Morgen, Abend, Mittag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Bis dann. Ciao.
Ciao.